Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Große Freude, ich sitze Beatrice Henschel gegenüber. Beatrice, herzlich willkommen.
Danke, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich, einer richtigen Influencerin gegenüber sitzen zu dürfen, neben ihr sitzen zu dürfen. Was heißt das eigentlich, Influencerin zu sein und wie wird man das?
Das ist eine Frage, die kommt sehr oft und die beantworte ich sehr ungern. Denn wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, ich bin ja nicht nur im Social-Media-Bereich vertreten, sondern ich fühle mich halt auch als Unternehmer sehr wohl. Prinzipiell hatte ich aber einfach sehr viel Glück. Ich glaube, es ist ein Berufswunsch vieler junger Mädchen heutzutage. Als ich angefangen habe, gab es diesen Berufszweig aber so noch gar nicht. Das heißt, es war vor 9 Jahren, da ist Social Media oder Instagram so ein bisschen rübergeschwappt, man hat so seine privaten Accounts gehabt und ja, ich habe einfach Pferdebilder gepostet. Ganz einfach, mein Pferd in unterschiedlichen Outfits und das kam richtig gut an. Und seitdem war ich da irgendwie im Spiel drinnen.
Wie kommt man auf die Idee, einfach nur so das Pferd, sich selber, ich sag mal ganz bewusst, so ein bisschen in Szene zu setzen?
Tatsächlich habe ich mich gar nicht so richtig in Szene gesetzt damals. Es war wirklich nur das Pferd in Outfits und ich hatte einfach schon immer eine Leidenschaft für Mode. Und ich hatte auch eine Leidenschaft für Pferde. Und irgendwie habe ich das dann in Einklang gebracht.
Und wer steht hinter Beatrice, wer steht hinter Bea? Wie bist du geworden, dass du so bist, wie du heute hier vor mir sitzt mit 33 Jahren?
Ja, ich glaube, das Leben macht das. Negative und positive Erfahrungen, die man sammelt. Und deswegen finde ich es auch unglaublich wichtig, dass man rückblickend nichts im Leben bereut. Denn alle Momente, die man gesammelt hat, die machen einen dann irgendwann zu der Person, die man wird. Ja, und ich würde meinen, das ist so, mehr gibt es da gar nicht so zu sagen, glaube ich. Gibt es kein Geheimnis oder ich bin einfach trotz Social Media ein ganz normaler Mensch.
Und was sind so die Etappen in deinem Leben gewesen, von denen du sagen würdest, hey, die haben mich ganz, ganz maßgeblich geprägt, dass ich so bin, wie ich heute bin?
Oh, das ist schwierig. Das fängt ganz früh an in meiner Jugend mit, da muss man auch ehrlich sein, sehr unschönen Momenten. Und einer frühen Selbstständigkeit, die ich damit erlangt habe. Ich bin sehr früh trotz gutem Elternhaus ausgezogen. Ich glaube, auch das ist sehr prägend für mich gewesen. Hatte dann auch leider in jungen Jahren einen schweren Autounfall gehabt. Auch das war ein prägendes Erlebnis, wo ja die Zukunft so ein bisschen vage war, was die Berufswahl angeht. Ich bin sehr früh berufsunfähig geworden, musste mich auch da neu finden. Und ich glaube, das macht sehr viel mit einem. Schlussendlich habe ich mich dann mit 22 schon selbstständig gemacht und das war für mich persönlich das, was die beste Entscheidung meines Lebens war, denn ich kann meine Kreativität ausleben, ich kann mich immer wieder irgendwo ein bisschen neuer finden und als Mensch, der, sage ich mal, eher unstrukturiert ist, der kreativ ist, ist das genau das Richtige.
Aber um mit 22 sich selbstständig zu machen, nachdem man schon einen Autounfall hatte mit schwersten Folgen, Berufsunfähigkeit. Man muss ja erstmal einen Beruf gehabt haben. Wie war denn der Werdegang jetzt im Detail? Denn das ist ja für unsere Hörer, für die Hörer dieses Podcasts auch ganz wichtig. Die wollen ja wissen, wie muss man sein, um eine berühmte Bär zu werden?
Ja, ich habe tatsächlich, da bin ich jetzt nicht unbedingt stolz und ich glaube, es ist auch nichts, wo man sagt, das ist erstrebenswert, mit einer 11. Klasse die Schule abgebrochen. Also auf dem Gymnasium, habe dann beschlossen, ich möchte jetzt einfach in eine andere Stadt ziehen und habe meine ganzen Praktika in der Schule in der Physiotherapie gemacht bei Jens Neumann, einem sehr bekannten bei uns Sportphysiotherapeuten, der unter anderem Fußballmannschaften betreut hat, erste Bundesliga im Basketball und irgendwie dachte ich mir, das ist cool. Ich habe dann auch beim HFC gearbeitet, eine Zeit lang als Praktikantin in meinen Sommerferien über und das war genau meins, Sport und Therapie. Da habe ich mich wohl gefühlt und deswegen habe ich dann in der Uni Leipzig meine Ausbildung angefangen und hatte da auch irgendwie den Spaß meines Lebens. Also das war schon eigentlich mein Berufswunsch.
Also ohne Abi, was ja wahrscheinlich Plan A von dir zunächst mal oder möglicherweise nur von deinen Eltern gewesen ist. Ja,
von den Eltern.
Von den Eltern mehr, da hast du aber das elterliche Wohl weniger gesehen, sondern mehr dein persönliches Wohl, was ja auch sicherlich ganz richtig ist, hast dann deinen Weg gemacht. Stammst aus Halle, ursprünglich Halle an der Saale, gar nicht weit von Leipzig entfernt, bist in die Nachbarschaft gezogen, hast da die Berufsausbildung gemacht, hast die auch abgeschlossen.
Ja.
Und dann kam dieser Autounfall, der dich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn geworfen hat. Was ist da passiert?
Wir sind eine Wohnung besichtigen gefahren in Frankfurt. Ich hatte damals einen Ex-Freund, der Polizist war, der in Frankfurt stationiert war. Das heißt, für uns war klar, mit Wechseln ist es schwierig. Gerade ein Bundeslandwechsel, ich muss rüberziehen. Und diesbezüglich hatte ich mich auch schon beworben, hatte da auch schon tatsächlich eine Stelle in Aussicht. Und dann ging es um die Wohnung. Und wir wollten zur Wohnungsbesichtigung fahren, früh um 10. Und irgendwie kam der Sekundenschlaf. Und wir sind halt mit 150, 160 Sachen von der Autobahn runter.
Meine Güte, mit all den Folgen, du hast was für eine Verletzung davon getragen?
Das ist eine dreifache Wirbelfraktur gewesen. Ich glaube TH12 und 11 und L1.
Also ich bin kein Orthopäde. Mir sagt das nicht so viel. Aber ich habe den Eindruck, wenn man Wirbelverletzungen hat, ist man manchmal, gerade wenn man so einen schweren Autounfall hat, ganz, ganz knapp an einer Lähmung vorbeigekommen. Ist das in deinem Fall auch so gewesen?
Ja, es ist so. Ich glaube, ab L2 fängt das Caudaquina an. Also das ist sozusagen dieses Nervengeflecht. Oben drüber ist es ja eher das Rückenmark. Also ich bin auch schon sehr lange nicht mehr im medizinischen Bereich. Aber unten sieht das wirklich aus wie so eine, diese Schnüre, die unten nur rauskommen. Und wenn dort die Fraktur gewesen wäre mit einer Verschiebung, hätte das Ganze ganz anders ausgehen können. Das ist viel Glück im Unglück gewesen.
Also der liebe Gott hat es gut gemeint mit dir an dieser Stelle, aber trotzdem warst du nicht mehr so belastungsfähig, warst danach dann berufsunfähig, ist das richtig?
Das ist richtig. Mit dieser Fraktur und der Verschiebung, die ja trotzdem ein bisschen da ist, ich habe eine leichte Skoliose, ist klar, dass ich nicht über Dauer 25 Kilo heben kann. Und gerade im Krankenhaus mit Patienten kommt sehr viel Last auf die Wirbelsäule. Und das war klar, dass ich das so nicht mehr schaffen werde.
Wie geht man mit so einer Situation um, wenn man als ganz, ganz junge Frau, Anfang 20, erfährt, ich bin nicht mehr berufsfähig in dem Sinne, ich kann das, was ich eigentlich machen wollte, nicht mehr weitermachen, ich kann meinen Beruf als Physiotherapeutin nicht mehr ausführen. Was war das für ein Schock für dich, als du das gehört hast?
Es ist eine schwierige Zeit in meinem Leben, das muss ich sagen. Ich habe einen Job ausgewählt für mich, wo ich sehr aktiv sein kann. Und es hieß auf einmal, ich kann keinen aktiven Job mehr ausführen. Ich soll jetzt bitte eine Umschulung machen, die von der Versicherung bezahlt wird, in der Bürotätigkeit. Und ich habe mich da halt gar nicht gesehen. Ich habe tatsächlich angefangen, nochmal ins Versicherungswesen einzusteigen, war da auch sehr gut bei der DBK. Da muss man tatsächlich bestimmte Anzahl an Verträgen abschließen, bevor man seine Probezeit besteht. Also das ist ja nicht so einfach, so ohne Wissen. Aber das war überhaupt nicht meine Welt. Ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so unwohl und fehl am Platz gefühlt wie dort. Und habe aber in der Zeit meinen Mann kennengelernt. Und mein Mann war tatsächlich für mich eine ganz wichtige Person und das von Anfang an. Der hat das sofort erkannt und er hat auch sofort erkannt, dass es mir in diesem Lebensabschnitt nicht gut geht. Und mit ihm zusammen habe ich Lösungen gesucht. Und mit ihm zusammen ist dann auch der Weg in Selbstständigkeit entstanden tatsächlich. Ich hätte alleine, glaube ich, gar nicht die nötige, ich bin ein Sicherheitsmensch. Und Selbstständigkeit ist immer etwas sehr Unsicheres und Vages. Und ohne ihn hätte ich, glaube ich, die Kraft gar nicht gehabt.
Und dann warst du 22, dein Mann oder heutigen Mann, wahrscheinlich war es noch nicht dein offizieller Mann damals, ist richtig.
Ja.
War wahrscheinlich noch nicht verheiratet, an deiner Seite. Wie habe ich mir deinen Mann vorzustellen? Hat der die Selbstständigkeit sich selber auf die Fahnen geschrieben oder was hat der beruflich gemacht?
Mein Mann ist gerade raus. Er ist Soldat gewesen, Militärpolizist, hat hochrangige Politiker im Ausland, sage ich mal, betreut, kann man nicht sagen, es klingt ein bisschen wild.
Begleitet. Geschützt, begleitet, ja.
Genau. und hatte dann nochmal so eine Übergangsphase. Das heißt, nach 12 Jahren Dienst sind das, glaube ich, nochmal 3 Jahre, wo die sozusagen dann aussteigen können. Und war dann auch tatsächlich selbstständig, hatte eine Ausbildung mal gemacht als Veranstaltungskaufmann und hatte mit einem Freund zusammen Gastronomie und eine Veranstaltungsfläche. Das heißt, man kann schon sagen, ja, Selbstständigkeit war ihm definitiv, aber für ihn war der richtige Weg.
Ja, ja. Gut, er hatte die Berufstätigkeit im Angestelltenverhältnis in Uniform hinter sich und war dann selbstständig und hat dich dann wahrscheinlich auf deinen ersten Schritten gut begleiten können.
Emotional.
Emotional, ja. Mhm. Und in welche Richtung hast du dich dann selbstständig gemacht?
Tatsächlich, auch wenn ich das, ich muss mir vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, ich war zwar Schulabbrecher und habe ja auch eine Ausbildung noch abgebrochen, aber ich war immer fleißig, was das Arbeiten angeht. Für mich war das immer so, Schule war so ein bisschen unwichtig, aber was machen und dafür einen Lohn bekommen, da habe ich schon immer für gelebt. Ich bin mit 13 schon arbeiten gegangen und habe es tatsächlich auch geschafft, bis zu meinem 22. Lebensjahr mir eine doch recht beachtliche Summe aufs Konto zu legen und habe dann natürlich auch nochmal Geld von der Versicherung bekommen, die irgendwo auch der Grundstein für die Selbstständigkeit waren. Und wir haben überlegt, was machen wir jetzt mit dem Geld? Was machen wir mit meiner Situation? Was mache ich mit dem Geld, was ich auf dem Konto habe? Und damals gab es auch schon Airbnb. Und damit habe ich angefangen. Es war noch nicht so groß, wie man das jetzt hat. Damals gab es noch Wimdu und was weiß ich, so eine Plattform, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Jedenfalls habe ich nichts mehr davon gehört. Ja, und ich habe dann irgendwann einen Vermieter gesucht, der es mir erlaubt, in sein Haus Ferienwohnungen zu bauen. Mhm. Und so fing das dann an. Habe ich die erste Wohnung alleine ausgebaut, die zweite Wohnung alleine ausgebaut. Und von einem Jahr waren es dann, glaube ich, 8 Wohnungen. Und bei der 9. habe ich meinen Mann dann gefragt, ob es nicht eine Option wäre, weil es so gut läuft, dass wir gemeinsam das Ganze größer machen. Und das haben wir dann irgendwann gemacht.
Dann hat dein Mann sich deiner Selbstständigkeit angeschlossen. Mhm. Das Ganze müssen wir da sagen, wo sind wir? Wir sind im Raum Halle.
Leipzig, ja.
Jetzt, also Leipzig, Halle, also Halle an der Saale. Du bist nach wie vor in Leipzig, im Leipziger Raum, hast das da gemacht, hast das angeboten, hast das mit deinem Mann ausgebaut. Wie ging das dann weiter? Denn jetzt wart ihr ja zu zweit. 200%, nicht nur 100%, go.
Ja, ich habe dann irgendwann nicht mehr selbst geputzt. Das habe ich immer zeitlang gemacht. Also ich habe die Wohnungen ausgebaut und in der anderen Zeit Schlüsselübergabe und Putzen der anderen Wohnungen. Sodass dann die erste Angestellte kam, wo ich sehr glücklich war, dass sie mir ein bisschen hilft. Ja, und ich glaube, innerhalb von 2 Jahren hatten wir dann 34 Wohnungen. Und eigentlich das komplette Haus. Das war schon vom Grund her ganz gut dazu ausgelegt, kleine Wohnungen reinzubauen. Und ich glaube, 2 Jahre später, 2019, 2020 müsste es gewesen sein, haben wir dann noch am Hauptbahnhof ein komplettes Haus ausgebaut, sodass wir dann 2 Apartmenthäuser hatten in Leipzig.
Wahnsinnig. Ein echter Immobilienhai, oder so sagen?
Weiß ich nicht.
Aber toll. Das ist ja ganz beachtlich und das in kürzester Zeit. Mhm. Was gibst du als Tipps denen mit, die dich jetzt hier heute in diesem Podcast hören? Können das andere auch?
Ich glaube, jeder kann das, wenn er den Mut hat. Also ganz oft lese ich, naja, das kann man ja nur machen, wenn man das und das hat. Aber ich glaube, das ist es im Leben nicht. Wenn man so rangeht, dann scheitern, glaube ich, die meisten Projekte. Es gibt immer Probleme, egal aus welcher Familie man kommt, egal in welcher Lebenssituation man steckt. Wenn man sich dafür aber bemitleidet, dann wird man das Problem nicht lösen. Es gibt immer irgendwie einen guten Freund, da geht man hin, dann heult man sich aus, dann trinkt man ein Glas Wein zusammen und am nächsten Tag sieht dann doch alles besser aus. Und man hat vielleicht Lösungen dafür. Und das kann ich jedem nur als Rat geben. Ich weiß, es gibt noch ein Sprichwort. Ich glaube, beim Nachbarn ist der Rasen immer grüner. Irgendwie so. Das stimmt nicht.
Man kann ihn selbst, selber.
Man ist selbst
dafür verantwortlich. Man hat selber den grünen Rasen. Ja,
man muss ihn düngen.
Man muss ihn düngen, genau. Und muss sich an ihm erfreuen und muss ihn auch dann mit positiven Augen ansehen.
Ja. Genau, so ist es. Und so ist es beim Reiten hier schlussendlich auch. Ja. Die anderen Pferde sind immer besser und können mehr und etc. Aber dass der andere vielleicht mehr dafür tut, könnte auch ein Grund sein. Ja. Ich denke, man muss sich einfach mit seiner persönlichen Situation nicht zufrieden geben, das ist ja das Falsche, aber man muss auch manchmal dankbar sein für das, was man hat. Aha. Denn bei uns ist es zum Beispiel so, ich kann keine Kinder bekommen. Da beneide ich andere für. Und so ist es bei jedem im Leben. Es gibt, egal ob der eine aus den Verhältnissen kommt, oder aus anderen Verhältnissen, es gibt immer irgendwas, was ich bei jemand anderem beneide, was der aber vielleicht gar nicht an sich sieht, dass er Glück hat. Mhm. Und so muss man irgendwie, glaube ich, rangehen. Mhm.
Also aus der Immobilienmaklerin, aus der Immobiliendeveloperin, kann man ja fast sagen, ist dann eine Dame noch geworden, die noch ganz andere Bereiche sich erschlossen hat. Also dieses Unternehmer sein, das hast du ja am Anfang auch gesagt, ich bin Unternehmerin, ich war 22 Jahre alt, bin eigentlich zur Unternehmerin geworden, weil ich einen Bruch in meinem Leben hatte und mich neu orientieren musste, mich neu erfinden musste, noch mehr in mich hineinhorchen musste, was sind eigentlich wirklich meine Leidenschaften, was sind meine Stärken. Jetzt warst du also mit diesen Wohnungen unterwegs, das war dir nicht genug. So siehst du aus, wenn ich jetzt hier vor dir sitze. So wirkst du auf mich. Also da war noch mehr möglich. Was war das noch mehr, was dann kam?
Das ist genau das, was ich meine und was mein Leben, glaube ich, ganz gut beschreibt. Es gab immer wieder sehr herbe Rückschläge und wir haben versucht, immer wieder aus dem zusammengefallenen Kartenhaus was Neues zu bauen. Und bei uns, bei allen, kam Corona, war ein riesengroßer Einschnitt, glaube ich, für viele. Für Hoteliers und Gastronomen war es nochmal umso schwerer, denn wir haben einfach ein Berufsverbot gehabt. Das heißt, von heute auf morgen durften wir nicht mehr arbeiten. Das heißt, im Umkehrschluss kein Geld, aber trotzdem laufende Kosten. Und da sind wir halt auch immer in den Schwimmen gekommen, denn die Gastronomie und auch die Hotellerie hat immer Phasen, die laufen sehr gut, Monate, und es gibt Phasen, die laufen nicht gut. Das ist meistens der Januar, wo halt viele Vertriebler nicht unterwegs sind, wo viele Versicherungen abbezahlt werden müssen. Urlaub macht man dann auch nicht mehr. Was hat man dann meistens im Dezember gemacht zur Familie? So, dass da immer so ein bisschen ein Loch in der Kasse entsteht. Da holen wir in Leipziger Hotel, also ja, Apartmenthausbetreiber oder Hoteliers meistens erst im März zur Buchmesse wieder von. Und dann kam, die Buchmesse ist in Gefahr wegen Corona. Da haben wir, glaube ich, alles noch gar nicht so richtig realisiert, was da passiert. Das war halt irgendwie so ein bisschen weiter weg. Und mein Gott, die machen da aber ganz schön viel Stress wegen. Und dann hieß es, die Buchmesse findet nicht statt. Und da wussten wir, oh, das wird schwierig für uns. Weil die Reserven sind ja schon die letzten beiden Monate, sage ich mal, Januar, Februar, so ein bisschen mehr oder weniger ausgegangen. Ja, und dann mussten wir halt einfach schauen. Die ersten Hilfen kamen, glaube ich, ein halbes Jahr später, wie wir irgendwie überleben. Und es ging wirklich ums Überleben. Wir haben einen eigenen Hof in der Zeit gekauft oder kurz vorher. Wir haben überlegt zu verkaufen, weil wir nicht wussten, wie wir das noch stemmen sollen finanziell. Und auch da war einfach wieder dieses Neuerfinden. Und da gab es halt Social Media mit dem Account, der Pferdedecken zeigt, mit dem Fuchs. Und ich habe einfach beschlossen, ganz oder gar nicht. Entweder ist das jetzt hier weiter ein kleines Hobby oder ich versuche daraus was zu machen. Und in der Zeit habe ich mich halt genau darauf fokussiert. Wieder aus etwas Schlechtem etwas Gutes gemacht einfach.
Und dann bist du ein Pferdemädchen, warst du schon immer zu einer Pferdedame geworden, hast dir ein Pferd angeschafft auf dem Hof und hast den Hof gezeigt, das Pferd gezeigt, dich als Wiedereinsteigerin. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, mehr oder weniger. Ich habe relativ schnell, weil Reitschulen für Erwachsene ist relativ schwierig, habe ich festgestellt, sehr schnell. Habe mir also sehr schnell das erste eigene Pferd gekauft, mit 22 oder 23. Ich kann sagen, das war jetzt nicht das Pferd, was noch bei mir steht. War aber für die Zeit genau das Richtige, war halt ein ganz braves Pferd, der mir unglaublich viel, glaube ich, auch Selbstsicherheit gegeben hat, bis zu einem gewissen Moment. Und ich habe mir dann aber recht schnell meine Stute gekauft, die ich jetzt immer noch habe, die dann noch ein bisschen im Beritt war, weil die war so ein bisschen verrückt am Anfang. Und ja, danach kam halt der Hof. Und da haben wir noch ein paar Einsteller mitgehabt am Anfang, weil ich wusste, okay, irgendwie Pferde müssen ja in der Herde gehalten werden. Das war mir schon bewusst. Und jetzt haben wir mittlerweile aber gar keine Einsteller mehr, sondern nur noch meine eigenen Pferde auf dem Hof.
Ja. Aber du hast ja als Kind mal angefangen zu reiten, hast dann viele Jahre, glaube ich, ein Jahrzehnt ausgesetzt.
Ja.
Hast dann, deshalb habe ich gesagt, Wiedereinsteigerin, hast dann wieder angefangen oder hast dann richtig angefangen zu reiten und hast das jetzt, als dann Corona war, du dich in den sozialen Medien auf einmal da verlustiert hast, werde ich mal so ein bisschen übertrieben sagen, hast du dann erklärt, wie es dir im Sattel und im Umgang mit dem Pferd geht. Das ist doch das Thema, nicht?
Es ist, glaube ich, das ganze Leben ist das Thema. Also nicht nur sozusagen mal das Pferd, alles, was wir machen, wird gefilmt. Überall ist die Kamera eigentlich mit bei. Das ist so, es gibt, was die Pferde angeht, eigentlich kaum ein Tabuthema. Ich bin immer sehr offen und ehrlich, was Diagnosen angeht, Misserfolge angeht, aber auch Erfolge angeht. Also ich glaube, so das Komplettpaket ist es.
Und wenn du jetzt mit deinen Followern kommunizierst, was sind die Dinge, die den Followern besonders gut an dir gefallen?
Das müsste man eigentlich die Follower fragen.
Aber du hast ja so ein Gefühl dafür entwickeln.
Also wenn wir auf Messe mal mit den Leuten sprechen können, da freue ich mich immer sehr, 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 sehr drauf, weil sonst schreibt man ja immer nur, ist es genau dieses Thema, dieses Ehrlichsein, auch mal zeigen, dass es halt nicht funktioniert, auch mal Emotionen zu lassen, denn es läuft halt bei ganz vielen nicht rund. Und sie fühlen sich dann halt auch irgendwie so ein bisschen nicht alleine mit ihren Situationen, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das ist es halt einfach. Und natürlich auch, ich versuche trotz sehr vieler Nachrichten am Tag, mir immer wieder Zeit zu nehmen, auf einen Großteil meiner Nachrichten einzugehen. Und das nicht nur mit einem Danke, sondern auch, wenn mal eine Situation kommt, wo sie sich mal Luft machen wollen, bin ich da als ja irgendwo auch ein bisschen Freundin.
Also eine virtuelle Freundin. Freundin, das finde ich toll. Hm. Und wahrscheinlich profitierst du auch von deinen Followern. Das ist ja diese Kommunikation, müsste dich doch eigentlich auch in deinem Leben, in deinem Reifen, in deinem So-Sein, wie du heute bist, auch weiterbringen?
Ja, glaube ich schon. Man stößt auf viel Kritik auch, mit der man umgehen muss. Ich glaube, da war ich früher auch, ich habe mir viele Dinge zu persönlich angenommen. Denn Fakt ist, man wird nie jedem gefallen. Und das ist auch überhaupt nicht wichtig im Leben. Es gibt auch viele Dinge, die gefallen mir nicht. Ich würde es jetzt vielleicht nicht jedem aufs Brot schmieren. Aber ich glaube, das lässt einen auch irgendwo so ein bisschen reifen. Zu sagen, okay, was nehme ich mir an, was nehme ich mir nicht an. Ja, und sonst weiß ich gar nicht, was ich dazu richtig sagen soll. Das ist
wahrscheinlich ist es so etwas, was so in dich hineinkommt. Du bist Teil des Ganzen. Hm. Du bist sicherlich irgendwo der Dirigent, denn du bist ja derjenige, der erstmal die Musik spielt und die anderen sind zunächst mal die Zuhörer. Aber es ist eben toll, wenn da so eine Kommunikationsebene entsteht. Einmal im mehr virtuellen Bereich und dann auf einer Messe oder wo auch immer dann auch im ganz realen Bereich. Lass uns das Thema nochmal wechseln in Richtung, ich bin Unternehmerin. Hm. Irgendwann hast du, das hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, habt ihr diesen Hotelbereich, die Wohnung abgegeben und du hast jetzt noch wieder eine neue Sache begonnen, eine Marke aufgebaut. Also du bist im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Marke geworden.
Ja, das kann man so sagen.
Und was heißt das?
Ich hatte schon immer, also ich hab, muss man sagen, in der Schulzeit, ich war zusätzlich noch auf einer Kunsthochschule, habe das Malen und das Zeichnen beigebracht bekommen, weil ich da, sage ich mal, ein gewisses Grundtalent hatte, in vielen anderen Dingen in meinem Leben nicht. Aber das ist mir immer leicht von der Hand gegangen. Und irgendwie dachte ich mir, okay, jetzt machst du halt Social Media. Du hast viele Dinge in deinem Leben auch schon ausprobiert. Ich würde mich dahingehend super gerne wieder selbst verwirklichen. Also das, was mir eigentlich liegt, nämlich das Zeichnen, Ideen, Kreativität mit einem Berufsbild irgendwie in Einklang bringen. Und dann habe ich zu meinem Mann irgendwann mal gesagt, so, ich würde gerne mal so eine kleine Kollektion rausbringen. Da habe ich festgestellt, das ist gar nicht so leicht, so eine kleine Kollektion. Und dann ist bereits aus der kleinen Kollektion, ich glaube, die ersten Teile waren gleich 6 oder 7 Stück. Und er meinte so, ich glaube, wir wollten eigentlich so eine Hose und ein T-Shirt rausbringen. Und ich dann so, naja, wenn wir es einmal machen, dann doch bitte richtig, oder? Und dann war das tatsächlich von Anfang an natürlich durch die Community. Und das ist vielleicht auch das, was du vorhin gemeint hattest, man profitiert voneinander. Ich stelle mehr oder weniger so ein bisschen täglich GZS zur Verfügung. Und dafür vertraut man mir halt auch. Und ich glaube, dieser große Vertrauensvorschuss, den ich auch genossen habe am Anfang, hat die Marke jetzt auch schon so erfolgreich gemacht. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Das heißt also, dieses Vertrauen muss man ja erstmal aufbauen. Das heißt also, wahrscheinlich sind auch diejenigen, die dich bisher schon verehrt haben, die deiner Community angehören, die deine Follower sind, auch in erster Linie deine Kunden jetzt. Könnte ich mir vorstellen.
Natürlich. Also gerade am Anfang definitiv. Es waren einfach wirklich meine Abonnenten, die vielleicht auch schon mal auf Produktempfehlungen von mir gehört haben, die zufrieden waren, die mich einfach in der Sache unterstützen wollten und die aber schlussendlich zufrieden waren. Und deswegen kaufen sie wieder und wieder und wieder. Und wir haben so viele wirklich im ersten Jahr Stammkunden, wo ich mir das mal denke, so wow. Also das macht mich persönlich, das ist auch das, was so ein bisschen mein Herz erleuchtet und wo ich mich sehr freue, denn dafür brenne ich einfach.
Was kann man bei dir kaufen?
Eigentlich fast alles, was so das Reiterherz angeht, Schabracken, Fliegenhauben, Reithosen, Reitleggings, Oberteile, Jacken, also von Socke bis Kopf ist alles dabei.
Und die Reiterin steht im Vordergrund?
Aktuell schon. Wir würden super gerne den Mann mit abdecken, weil die Frage kommt schon oft, aber ich weiß immer nicht, ob der Mann dann wirklich Käufer ist. Oder ob, vielleicht ist dann auch die Frau, die für den Mann kauft. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen.
Damit sind wir in der Zukunft. Wie habe ich mir die Bea in 10 Jahren vorzustellen?
Die Frage konnte ich schon vor 10 Jahren nicht beantworten. Das heißt, ich habe nie einen roten Faden gehabt in meinem Leben. Das sieht man auch, glaube ich, ganz gut so an der ganzen Geschichte. Und deswegen denke ich über sowas mal gar nicht nach. Gerade als Selbstständiger ist immer alles ungewiss. Und man muss einfach den Moment genießen. Und das ist das, wo ich sage, okay, das vergessen viele leider. Und das kann ich jedem ans Herz legen, der kommt nicht wieder. Einfach den Moment, egal wie er aussieht, ob mal schlechte Momente dabei sind, einfach das Leben zu genießen, denn morgen könnte es anders sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was meine Zukunft, glaube ich, beschreibt. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen und schaue, dass ich aus dem Kartenhaus immer was Neues baue.
Das hast du toll gesagt. Das könnten wir fast als Schlusswort stehen lassen. Hm. Oder hast du noch etwas auf dem Herzen, was du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen würdest?
Nein, ich glaube nicht.
Dann sage ich danke. Toi, toi, toi für das, was du dir vorgenommen hast. Du bist eine beeindruckende Persönlichkeit, muss ich sagen.
Dankeschön.
Nicht so in ein Schema zu pressen, bist aber flexibel, stellst dich auf das ein. Und was mich ganz fasziniert ist, oder ganz besonders fasziniert, dass du wirklich aus deinem Leben was machst, Komma gemacht hast und in dich, ich habe das vorhin gesagt, in dich hineingehorcht hast und gesagt hast, was kann ich, was will ich, wofür brenne ich? Und das hast du, glaube ich, toll rübergebracht. Ich drücke dir ganz viel oder ganz fest meine Daumen für die Zukunft. Mach weiter so. Erfreue deine Follower. Und ich glaube, du hast die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts auch erfreut. Danke dir.
Danke, dass ich da sein durfte. Wirklich.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.